Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Dieser kleine Vorspann, den ich immer abends hier rezitiere, ist eine kleine Tradition aus unserem speziellen Sangha, wo man einfach die dreifache Zuflucht anruft. Und ich erinnere mich, dass unser Lehrer oder Ordensoberhaupt, könnte man sagen, Ajahn Sumedho, immer noch so eine kleine Phrase dazugefügt hat, wenn er das machte. Und die Übersetzung davon lautet dann ungefähr so, dass die Tore zum Todlosen offen sind, mögen diejenigen, die Ohren haben, ihr Vertrauen, sich zu dem Vertrauen öffnen. Also praktisch so ein Hinweis darauf, wenn man die Ohren, nicht nur die Ohren geöffnet hat, sondern auch die Herzen geöffnet hat, dann kann da was passieren. Ajahn Chah hat auch zum Beispiel immer darauf hingewiesen, dass man sich so Vorträge weniger mit den Ohren anhören sollte, sondern eher mit dem Herzen. Was eine Anspielung ist, zugegebenermaßen, aber ihr wisst schon, was damit gemeint ist. Ne? Dass man eben so einen größeren Resonanzbereich hat, als einfach nur Ohren sind meistens hier oben eben im Oberstübchen zugeordnet. Wenn man einfach nur eben mit dem Verstand hört, dann hört man vielleicht nur die Hälfte oder sogar nur weniger als die Hälfte. Und heute Abend möchte ich gerne ein Thema aufgreifen, von dem ich so den Eindruck habe, dass es so im Feld ist, wie man so schön sagt, also in diesem Gruppenfeld. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass zwei Leute auf diesem Retreat nicht mehr da sind, die am Anfang da waren. Das ist einmal die Marin, die ist gleich am ersten Tag gegangen, weil es ihr hauptsächlich physisch nicht gut ging, aber auch sonst. Sie hat dann eine kurze kryptische Nachricht hinterlassen, dass sie nach Hause gehen würde. Und heute hat sich Peter verabschiedet. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, saß hinten am Fenster. Ein alter Freund des Klosters, der vor 2-3 Monaten seine Frau verloren hat, nach einer langen Krebskrankheit. Und wir haben auch die Asche seiner Frau hinten am Wasserfall beigesetzt, in einer kleinen Zeremonie mit seiner Familie. Und natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, vor dem Retreat haben wir darüber gesprochen, hat es Zweck, ein Retreat zu machen, wenn man noch so ganz frisch im Trauerprozess drin ist. Und dann haben wir gesagt, wir können es mal versuchen. Ne? Und er war sich bewusst, dass natürlich, wenn er dann hier sich in diesen Räumlichkeiten aufhält, dass dann was kommen wird, ne? Dass dann Dinge passieren werden. Und vielleicht auch in einer Intensität, die unvorhergesehen war. Man weiß ja nie, ne? Man kann es nie sagen, voraussagen, in welcher Intensität sich Dinge manifestieren, obwohl man das natürlich in seinem Fall durchaus vermuten könnte, eben weil es noch relativ frisch und neu ist. Und er hat also auch gesagt, also er möchte sich lieber zu sich nach Hause zurückziehen, dann hat er seine Ruhe, er möchte erstmal 24 Stunden schlafen, ein sehr intensives Schlafbedürfnis, eine Erschöpfung vielleicht auch. Und, aber er ist mit dem Geiste bei uns. Ne? Er ist nicht wirklich aus dem Retreat ausgestiegen, sondern nur physisch aus dem Retreat ausgestiegen. Und auch sonst so das Thema Tod und Verlust war in der letzten Zeit gerade auch in unserem Zusammenhang sehr häufig da. Also noch ein anderer Freund, ein alter Freund von mir persönlich aus England, ebenfalls seine Frau verloren durch einen plötzlichen Unfall. Der war auch vor kurzem hier. Und obwohl es schon etwas länger her ist, auch immer noch sehr beschäftigt damit. Und aber auf eine sehr bewundernswerte Art eigentlich gewillt, sich diesem ganzen Thema mit Dhamma, also mit allem, was er hat sozusagen, hinzugeben. Und er hat sehr viel Erfahrung in der Dhamma-Praxis. Aber natürlich Emotionen haben ihre eigene Zeit. Er hat in einem unserer vielen Gespräche einen sehr schönen Satz gesagt, der ist mir richtig schön hängen geblieben und auch reingegangen. Er gesagt, das menschliche Herz braucht seine eigene Zeit, ne, um Dinge mit Dingen fertig zu werden, sie zu verarbeiten, sie auch sich aus dem Herzen lösen zu lassen. Man kann das nicht forcieren, man kann das Herz nicht dazu zwingen. Auch wenn alles in einem vielleicht laut ruft, ja, jetzt reicht es, aber es ist genug, ich habe es jetzt schon so oft angeschaut und gespürt und gefühlt in allen Nuancen, in aller Breite, aller Tiefe und so weiter. Aber das Herz gehorcht nicht, ne, wenn wir dem Herzen so Bedingungen stellen und sagen, jetzt hör doch mal endlich auf, es hat lange genug wehgetan. Alles, was wir eben tun können, ist eben auf eine angemessene Art und Weise diesen Prozess zu begleiten, den Prozess, bis er dann eben irgendwann gelöst ist und wir dann sagen können, oh, jetzt habe ich schon, ne, seit ein paar Tagen nicht mehr diesen intensiven Trauerschub gehabt, sondern jetzt kommt es mehr vielleicht in blasserer Form, ne, als einfach in Form einer Erinnerung und irgendwann natürlich verwandelt sich dann auch die Erinnerung, beziehungsweise was dann kommt, sind all die natürlich positiven Gedanken, Gefühle, die an einen Ehepartner dann auftauchen, vor allem wenn man eine gute Ehe geführt hat, das haben beide in diesem Fall, dann ist am Ende die Liebe übrig. Ne? Aber bevor das der Fall ist, sind eben noch die anderen Dinge zu begutachten, sich ihnen zu stellen. Und das erfordert manchmal eine ganz schöne Portion Mut, ne, das zu tun. Ich bewundere wirklich alle Leute, die das, ne, wirklich tun. Ohne Vorbehalt, obwohl der eigene Geist vielleicht manchmal Vorbehalte hat und ein bisschen nörgelt und sagt, das reicht jetzt aber, jetzt trotzdem tun. Ne? Wie er so schön gesagt hat, das Herz braucht seine eigene Zeit, um mit eben schwierigen Erlebnissen, Erfahrungen umzugehen. Und ich denke, deswegen passt dieses Thema vielleicht auch ganz gut heute Abend, wo wir heute Morgen schon das Thema Gefühl und Emotionen ein bisschen zur Sprache gebracht haben, das auch ein bisschen mehr noch zu beleuchten, was das für uns, für die anderen von uns bedeutet, die jetzt vielleicht nicht konkret jetzt einen Mensch verloren haben durch Tod, also diesen endgültigen Verlust. Aber wir alle haben natürlich schon Verlust erlebt im Leben, auch die Jüngeren hier bestimmt. Wir alle sind eigentlich in einem immer wiederkehrenden Prozess des Abschieds von den Dingen. Wir verabschieden uns irgendwann von unserer Jugend, wir verabschieden uns irgendwann von unserer Gesundheit und wir verabschieden uns irgendwann vom Leben. Und dann all die kleinen Abschiede dazwischen, die dazwischen passieren, während wir also unser Leben gestalten und leben, nicht wissend, wie lange das dauern wird. Das ist eben so gefügt, dass wir das nicht von vorab wissen, wie viel Zeit wir haben. Wäre interessant, ne? Wenn wir das alle gleich, sobald wir ein einigermaßen Verständnis hätten, vielleicht mit dem Schuleintritt uns gesagt würde, du hast jetzt noch so und so viele Jahre vor dir. Das würde eine ganz andere Perspektive eröffnen. Es gibt zu diesem Thema eine sehr schöne Geschichte aus der Zeit des Buddha und seiner Schüler und Schülerinnen. Und zwar in diesem Zusammenhang war es eine Schülerin, die hieß Patachara. Ich weiß nicht, ob sie gleich schon Patachara hieß, als sie noch im Laienstand war. Sie ist später dann eben Nonne geworden, sogar eine erleuchtete Nonne und eine, die den weiblichen Orden geführt hat, die Frauen, anderen Frauen im Vinaya, also im Ordenskodex, unterwiesen hat. Aber bevor ihr das geschah, als 16-jähriges Mädchen, als sie 16 wurde, haben ihre Eltern sie vorsorglich, wie es so schön heißt, in einem 7-stöckigen Haus eingeschlossen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommt, das heißt Kontakt mit dem anderen Geschlecht sucht. Und wie das dann oft so ist, ne, in solchen Maßnahmen, die wirken nur bedingt. Sie hat Dieses Haus wurde auch streng bewacht und sie hat trotz allem jemanden gefunden, ein junger Mann aus der Dienerschaft, in den sie sich verliebt hat. Und dann mussten sich die beiden natürlich entfernen aus der Stadt, denn die Eltern aus einer reichen Kaufmannsfamilie hatten natürlich einen entsprechenden Bräutigam aus ihrer gesellschaftlichen Schicht vorgesehen. Und wer Indien kennt, weiß, wie besonders streng das dort beachtet wird. Und somit sind die beiden dann abgehauen, einfach so, und haben sich dann irgendwo niedergelassen und in sehr einfachen Umständen gelebt. Er war etwas Land bestellt und sie hat sich um den Haushalt gekümmert. Und irgendwann wurde sie schwanger. Und wie es in Indien eben auch Usus ist, man geht dann zurück zum Elternhaus. Ich weiß nicht, ob es heute noch Usus ist, kann sein. Auf jeden Fall, Patuchara schlug also ihrem Ehemann vor, dass sie zurückgehen zu ihren Eltern. Und sie meinte, die werden dir schon verzeihen, wenn die erstmal das Baby sehen und so weiter. Denn wenn die Eltern milde gestimmt, dann wird es keinen Ärger geben. Aber der junge Mann hat den Bart nicht so richtig getraut und sie aber eine sehr entschlossene junge Frau, ihren eigenen Kopf hatte, gesagt, okay, dann gehe ich allein. Und er hat dann aber doch, als sie dann unterwegs war und er merkte, dass sie weg war, hat er sich dann doch aufgemacht, ist ihr hinterhergegangen. Und sie sind dann nicht mehr nach Savatthi gekommen, sie kam ursprünglich aus Savatthi, Ort, wo der Buddha 25 Regenzeiten verbrachte und hat unterwegs das Kind zur Welt gebracht. Dann hatte sich natürlich der Grund erledigt, zurückzukehren zum Elternhaus, wo sind wir zurückgegangen, ihr eigenes Haus und haben dort im gewohnten Stil weitergelebt und im nächsten Jahr wurde sie wieder schwanger. Dasselbe kleine Drama wieder, sie wollte gehen und er wollte sie nicht lassen, aber sie ging trotzdem und er ging ihr wieder hinterher. Und dann wurde es eben dunkel, es wurde Nacht und sie mussten also unterwegs übernachten. Es zog auch ein ziemlicher Gewittersturm auf und Patuchara bat ihren Mann, geh doch mal schauen, ob du nicht irgendwie ein paar Äste und so weiter, Blätter, Bambusblätter und so weiter, Palmblätter vielleicht finden kannst, um uns so ein notdürftiges Gehäuse zu bauen für die Nacht, dass wir nicht völlig durchnässt werden von dem sich anbahnenden Sturm. Und der Mann geht los und macht sich auf die Suche nach entsprechendem Material und hinter der nächsten Biegung ist er nicht vorsichtig und wird von einer giftigen Schlange gebissen und ich weiß nicht, wie es in Indien ist, aber in Thailand gibt es giftige Schlangen. Eine hat sogar den Spitznamen The Three-Step Snake. Das heißt, du machst noch drei Schritte und dann bist du mausetot. Ob es wirklich drei Schritte sind, möchte ich jetzt bezweifeln, aber es geht sehr schnell. Und so scheint das bei dem auch gewesen zu sein. Der konnte also gar nicht mehr Alarm schlagen. Und seine Frau wartete natürlich, dass er zurückkehrt und er kommt und kommt nicht. Aber das Gewitter kommt, ein unglaubliches heftiges Gewitter mit monsunartigen Regenfällen und sie sitzt da und gebärt in der Nacht auch noch das nächste Kind. Dann sitzt sie da in diesem furchtbaren Sturm mit zwei schreienden Kindern und hat das Gefühl, dass ihr Ehemann sie verlassen hat. Das ist ihre Vermutung. Und am nächsten Morgen macht sie sich also auf mit ihren Kindern und denkt, ja, jetzt gehe ich nicht zurück in mein eigenes Häuschen, sondern ich werde meine Eltern aufsuchen. Und eben als sie um die nächste Biegung kommt, sieht sie also, dass ihr Ehemann an Schlangenbiss gestorben ist. Und dann hat sie ihn notdürftig beigesetzt und sich dann mit den beiden Kindern auf die Reise gemacht, nach Savatthi, zu ihrem Elternhaus. Sie musste allerdings dahin dann einen Fluss überqueren, der natürlich aufgrund des starken Regens sehr stark geschwollen war. Von daher hat sie sich, und keine Fähre natürlich vorhanden, wie oft diese Flüsse und Bäche, die gerade aus dem Himalaya gekommen sind, die können sehr reißend werden, sehr schnell wie unsere Bäche hier in Kandersteg. Dann hat sie sich also gedacht, okay, ich mache das so, ich bringe erstmal das Baby rüber auf die andere Seite und dann hole ich meinen Sohn nach, der kann mal auf der diesseitigen Seite warten. Dann ist sie durch diesen reißenden Fluss gewartet, mit dem Baby auf dem Arm, hat das Baby auch auf die andere Seite gebracht und ist abgesetzt und hat sich dann auf den Weg zurückgemacht, um ihren zweijährigen oder dreijährigen Sohn zu holen. Aber in der Mitte des Flusses sieht sie plötzlich, wie ein riesiger Raubvogel-Adler kommt und sich dieses Baby schnappt, diesen Frischling schnappt und damit davonfliegt. Und das bringt sie so in Wallung, dass sie also aufschreit und gestikuliert und der kleine Junge am anderen Ufer denkt, oh, Mama sagt mir, ich soll rüberkommen, und begibt sich in das Wasser und wird von den reißenden Fluten davongerissen. Und sie verliert also innerhalb weniger Momente beide Kinder, nachdem sie am Tag davor ihren Mann verloren hat. Und sie ist also dann vor Trauer wie von Sinnen und weiß nicht mehr so recht wohin. Aber es ist klar, es gibt eigentlich nur ein Ziel, du musst zurück in dein Elternhaus, vielleicht findest du Trost bei den Eltern. Ihr Bruder lebt auch noch bei den Eltern. Und als sie dann eine kleine Wegstrecke hinter sich hatte, sieht sie so in der Entfernung so eine kleine Rauchsäule am Horizont aufsteigen und denkt sich ihren Teil, weiß natürlich nicht genau, was das bedeutet, aber eine kurze Zeit später spricht sie zu zwei Reisenden, die ihr entgegenkommen, und sie fragt sie, was bedeutet denn dieses Rauchsignal da? Es kommt genau aus dem Ort, in den ich hin will, nach Ossawati. Und die beiden sagen sie, oh, sprich nicht über die. Also da ist ein letzte Nacht bei diesem furchtbaren Gewitter, ist der Blitz eingeschlagen und das Haus ist in Flammen aufgegangen und das Ehepaar und ihr Sohn sind darin umgekommen. Und ihr wird dann durch die Beschreibung wird ihr klar, dass die Personen, die umgekommen sind, also ihre Eltern sind und ihr Bruder. Und das hat ihr dann so ziemlich den Rest gegeben. Sie ist also in der Geschichte heißt es, dass sie voll von Sinnen, sie reißt sich die Kleider vom Leib und rennt wie von Sinnen Richtung Sabati. Natürlich denken die Leute in den Dörfern, durch die sie kommen, die ist völlig verrückt geworden und bewerfen sie noch zusätzlich mit Erdklumpen und Steinen und so weiter. Aber sie macht es dann schließlich tatsächlich bis Sabati, und der Buddha lebte eben gerade in Jetavana in seinem Kloster mit einer Reihe von Mönchen. Und als die Laienunterstützer Patachara kommen sahen, sagten sie, also die lassen wir hier nicht rein, also die darf auf keinen Fall, so wie die aussieht, ne? Völlig durch den Wind, die darf nicht auf keinen Fall vor dem Buddha gelassen werden. Aber der Buddha kriegt das mit und sagt, lasst sie bitte zu mir, kein Problem, sie soll bitte sofort zu mir kommen. Und Patachara, eben kann scheinbar das trotz ihrer momentanen Verwirrtheiten, ihres Irreseins, kann das noch verstehen. Und er läuft auf den Buddha zu und wirft sich ihm zu Füßen. Der Buddha schaut sie an und sagt zu ihr, also er hatte vorab den Eindruck, also diese Frau ist reif für eine Belehrung. und sagt zu ihr, Patachara, nee, ich wusste nicht ihren Namen, er sagt zu ihr, Frau, gewinne deine Achtsamkeit zurück. Einfach nur diesen einen Satz. Gewinne deine Achtsamkeit zurück. Und Patachara stutzt und gewinnt ihre Achtsamkeit zurück. Das passiert natürlich nicht vor jedem x-beliebigen Mönch. Ne? Da muss man schon einen Buddha vor sich haben. Wenn man so durch den Wind ist und innerhalb von Momenten dann die Achtsamkeit zurückgewinnt. Und dann gibt ihr der Buddha auch eine Belehrung. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Das ist schöner zu hören im Originalton, als wenn ich das jetzt hier so euch liefere. Also zunächst einmal sagt er zu ihr, Patachara, hör auf dich zu quälen. Du bist zu einem gelangt, der deine Unterkunft und deine Zuflucht sein kann. Nicht erst heute bist du mit Unglück und Katastrophen in Berührung gekommen. Das ist von jeher so in der Kette der Wiedergeburten. In deinem Kummer über den Verlust von Söhnen und anderen lieben Menschen hast du schon mehr Tränen vergossen, als die vier Ozeane Wasser enthalten. Und als der Buddha weiter über die Gefahren von dieses Kreislaufs der Wiedergeburten sprach, Da hatte sie immer noch sehr viel Gram in sich. Und dann machte der Buddha weiter mit den folgenden Versen. Die vier Ozeane enthalten nur wenig Wasser im Vergleich zu all den Tränen, die wir schon vergossen haben. Also sie sagt wir, nicht nur sie. Bewusst die Wir-Form. Niedergestreckt von Kummer, überwältigt vom Schmerz. Warum, o Frau, bist du immer noch ohne Achtsamkeit? Die Söhne sind keine Zuflucht, auch der Vater nicht und die Verwandten. Wer vom Tod ergriffen ist, für den bieten Verwandte keinen Schutz. Wer dies richtig begreift, dieser weise Mensch, der von seinen Tugenden im Zaum gehalten wird, sollte in der Tat schnell den Weg zum Nibbana einschlagen. Und also nach dieser kurzen Belehrung, wie es in diesen Geschichten ist, aus der Zeit des Buddha, geschieht dann immer etwas, wirklich so eine Transformation im Bewusstsein von Patachara. Und als der Buddha also diese Verse gesprochen hatte, saß keine klagende, sich im Gram noch befindende Frau vor ihm, sondern eine, die in den Strom eingetreten war, also die erste Stufe des Erwachens erreicht hatte. Und dann nach dem Stromeintritt bat Patachara dann den Buddha, ob sie in den Nonnenorden eintreten könnte. Und der Buddha hat ihr das gewährt. Er musste sie noch zu den Bikunis senden, die müssen ihr das dann schlussendlich erwähnen, aber der Buddha hat seine Zustimmung gegeben. Und nachdem sie also dann in den Orden eingetreten war, übte sie sich eben sehr sorgfältig in der Dhamma-Praxis. Und dann gibt es von ihr ein paar Verse jetzt hier, wo sie ihren eigenen Prozesse beschreibt, ihre eigene Entwicklung. Indem sie das Feld pflügen, Samen in die Erde säen, ihre Frauen und Kinder ernähren, erwerben sich junge Männer Reichtum. Warum aber, wenn ich doch reich an Tugend bin und die Lehre des Meisters übe, warum habe ich nicht das Nibbana erreicht? Schließlich bin ich weder faul noch stolz. Als ich einmal meine Füße wusch, sah ich mein Bild im Wasser. Als ich das Wasser fließen sah, also wahrscheinlich in einer Schale, die hat es dann ausgegossen, vom Hügel hinunter ins Tal, wurde mein Geist konzentriert wie ein hervorragendes Zuchtpferd. Mit einer Lampe ging ich in meine Zelle, ich sah mir das Bett an und setzte mich auf das Lager. Dann nahm ich eine Nadel und zog den Docht nach unten. Die Befreiung des Geistes war wie das Erlöschen der Lampe. Also das sind dann hier so Analogien, also diese Analogie mit dem Wasser, was den Hügel herunterfließt, das müssen wir noch ein bisschen erläutern. Sie hat dann also beobachtet, wie diese Rinnsale, die sich da bildeten, die einen sehr schnell versickerten, unmittelbar vor ihr, andere hatten mehr eine mittellange Strecke und wieder ein Rinnsal machte es bis unten ins Tal. Und das ist so eine Metapher dafür, dass eben die Wesen, die geboren werden, manche haben ein sehr kurzes Leben, ne? Kinder sterben schon, Säuglinge sogar, manche haben ein mittellanges Alter und andere eben ein hohes Alter erreicht. Aber schließlich am Ende verschwinden alle Rinnsale im Boden. Das ist also das Bild, alle verschwinden endlich, ob kurz oder lang. Und von daher sind wir da alle in einem Boot. Und als sie sich dessen also gewahr wurde, sich diese Reflexion nahegebracht hatte, dann beruhigte sich ihr Geist, aber betrachtete sie drei Daseinsmerkmale, so wie es hier heißt. Aber trotz ihrer Motivation und ihrer Anstrengung gelang ihr noch nicht der Durchbruch. Und dann ging sie eben zurück in ihr Zimmer. Und das ist diese letzte Passage, wo sie dann vielleicht, wie so oft, ne, das ist öfter beschrieben in Schriften, wie Leute dann sehr viel Anstrengung machen und dann vielleicht etwas zu viel. Und dann, wenn sie dann zurückgehen in ihre Kutti, in ihre Hütte, sie zog den Docht nach unten und dann in dem Moment war sie eine Erwachte. Der ehrwürdige Ananda zum Beispiel, ein Schüler des Buddha, der sich für das erste Konzil qualifizieren sollte, was kurz nach dem Tod des Buddha stattfand, weil er eben die meisten Lehrreden gehört hatte und die überliefern konnte, aber um an diesem Konzil teilzunehmen, musste man ein vollständig Erwachter sein. Und er war das noch nicht. Und er hat sich dann auch mächtig ins Zeug gelegt. Und in der Geschichte geht es dann auch so, dass er dann erst als er in seine Kutte ging und dann in sein Haupt auf sein Kissen lehnte, dass er dann am Ende den endgültigen Durchbruch realisierte. Also unterschätzt es nicht, ne? Unterschätzt nicht die Momente, wo ihr nicht bewusst das Gefühl habt, ach, ich praktiziere, ich bin dran und ich mache es irgendwie richtig knackig vor, sondern oft ist es, gerade wenn man so ein bisschen die, vielleicht auch eine subtile Form von Anspannung aus dem eigenen Bemühen rausbringt, dass dann Einsicht und Verstehen geschehen kann. Ne? Es braucht einen gewissen Grad an Entspannung auch letztendlich. Ja, es braucht auch Bemühen, es muss auch ein bisschen Energie mobilisiert werden, vielleicht sogar eine gewisse Intensität, jedenfalls zu Beginn, aber dann sind auch andere Elemente wichtig dabei. Also das ist so die Geschichte von Patachara. Ich finde die eigentlich sehr, sehr schön und aufschlussreich, einfach weil sie zeigt, dass also jemand, eine Person, die durch wirklich unsägliches Leid gegangen ist, woran vielleicht viele Menschen sogar, wir würden sagen, zerbrechen würden, ne, dass wir ihnen den Rest geben, so viele nahestehende Menschen innerhalb so kurzer Zeit sterben zu sehen. Aber sie hat eben, gut, sie hat gelebt, sie war eine Zeitgenossin des Buddha und hatte eben das Glück oder das gute Karma, könnte man sagen, dem Buddha begegnen zu dürfen und daher eben die Möglichkeit, diese sehr, sehr schwierige Verlusterfahrung in etwas Konstruktives, etwas Positives umzuwandeln. Und natürlich, diese Geschichte spricht auch natürlich zu uns allen. Der Buddha benutzt ja hier die Wir-Form, dass wir alle eben so viele Tränen geweint haben, wie in den vier Ozeanen Wasser vorhanden ist. Das ist eine Menge, oder? Ob man das jetzt wortwörtlich nehmen sollte oder nicht, bleibt dahingestellt. Auf jeden Fall ein Hinweis darauf, ne, dass wir schon seit einiger Zeit unterwegs sind und eben schon oft in verschiedenen Existenzen Verlusterfahrungen gemacht haben. Und sehr oft vielleicht auch gar nichts daraus gelernt haben, sondern einfach von den uns überwältigenden Gefühlen und Emotionen völlig verschluckt worden sind und dann eben ein Dasein gefristet ist, was sehr bestimmt ist, ne, von diesem unverarbeiteten Trauer- und Verlustgefühlen. Also Trauer und Verlust, wie gesagt, das ist für uns alle Thema, immer wieder, oder? Verlust von lieben Menschen, nicht unbedingt jetzt in dieser Endgültigkeit, dass sie endgültig verschwinden und sterben, sondern auch, wenn Beziehungen auseinandergehen, Menschen, die uns nahestehen, irgendwie einfach auf einen anderen Teil des Planeten ziehen und sie nicht mehr so verfügbar sind. Und da können auch die modernen Medien noch so sehr verfügbar sein. Es kann oft dieses Verlustgefühl nicht groß mindern. Ne? Wir können uns vielleicht einen schwachen Trost zukommen lassen auf diese Art, wo letztendlich sind wir immer dann damit konfrontiert, ah ja, das ist, so fühlt sich Verlust an. Das ist, wenn jemand sich von mir wegbewegt, den ich noch gerne lieber bei mir hätte, näher hätte, den ich verfügbar hätte, mit dem ich in regelmäßigem Austausch und Kontakt sein kann. Und wir unseren Kontakt, unsere Beziehung weiterpflegen können. Und so auch eben hier, auch heute in den Gesprächen ist dieses Thema aufgekommen, wie dieses Thema uns berührt und wie manchmal eben natürlich auch wir zaudern oder zögern, uns dem wirklich vollständig zuzuwenden. Und das kann aus unterschiedlichen, dieses Zögern und Zaudern kann eben aus unterschiedlichen Gründen resultieren, aus einem vielleicht einem Überdruss, weil man meint, schon genug damit zu tun gehabt zu haben. Oder dass man vielleicht auch ein bisschen Furcht hat vor der Intensität, die auf einen wartet, was da noch kommen könnte, was da noch lauert. Manchmal vermuten wir Dinge, die dann vielleicht am Ende sich als gar nicht so intensiv und schlimm herausstellen. Also wir machen sehr oft auch Vorgaben und projizieren etwas in die Zukunft, was passieren könnte, wenn ich also mit der Verlusterfahrung und mit der Trauer wirklich näher in Kontakt kommen. Und natürlich sollte man sich auch dabei nicht überfordern, wie das auch schon angedeutet wurde, ne, wenn vor allen Dingen die Geschichten noch sehr frisch sind. Und es ist eine sehr gute Idee, vorsichtig zu sein und auch immer wieder zu sehen, wo habe ich noch sicheren Boden unter den Füßen, wo kann ich mich wieder auch rückbesinnen und eben meine Achtsamkeit zurückgewinnen, wie Patachara. Ne? Wenn wir eben keinen Buddha haben, der uns da auffordert, die Achtsamkeit zurückzugewinnen, dann müssen wir es selbst tun. Ne? Oder keine Freunde und Freundinnen, die uns tun, die vielleicht Mitglieder unserer Meditationsgruppe sind. Aber selbst die, ne? Bei vielen Dingen würden wir vielleicht die nicht unbedingt alle mit hineinlassen wollen in diese Themen, die uns so nah bewegen. Ne? Da muss schon auch dann durchaus ein gewisses Maß an Vertrauen da sein, um sich zu öffnen und andere Menschen daran teilnehmen zu lassen. Das hilft natürlich, wenn wir Menschen haben, die das wirklich mit uns teilen, die wirklich da sind und ohne Vorbehalte, ne, Anteil nehmen können an dem Schmerz, an der Trauer, die wir erfahren, und führt wenigstens temporär zu einer gewissen Linderung und zu einer Erleichterung. Ah ja, da ist jemand, der oder die mit mir da drin ist, die vielleicht sogar weiß, worüber ich spreche, vielleicht sogar aus eigen, nicht nur theoretisch, sondern aus eigener Erfahrung weiß, worüber ich spreche. Und das macht dann schon einen, würde sagen, beträchtlichen Unterschied aus. Es gibt da so eine Sache, die ich mir auch noch rausgeschrieben habe für heute, was unser Leben so allgemein anspricht, und zwar ist das ein Gedicht, wo es um das Thema Abschied geht. Und in diesem Gedicht heißt es: Wer hat uns also umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind von einem, welcher fortgeht? Wer auf dem letzten Hügel, der ihm sein Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt. So leben wir und nehmen immer Abschied. Wisst ihr, von wem das ist? Das ist von Rilke. Und ich denke, ein sehr schöner Hinweis darauf, ne? Auf unsere eigentlich gesamte Lebenssituation. Und auf die Tendenz, die wir eben haben, an dem, was hinter uns liegt, immer wieder zurückzublicken, oft mit starker Sehnsucht zurückzublicken. Eben im buddhistischen Jargon würden wir sagen, mit Anhaftung zurückzublicken, noch nicht wirklich akzeptieren zu können, dass diese Situation passé ist, dass dieser Mensch passé ist und so weiter. Und manchmal bleiben wir da stehen auf diesem Hügel, ne? Und bewegen uns nicht weiter. Anstatt einfach nur zurückzuschauen und zu sagen, okay, bye bye, das Leben geht weiter, ne? Ich gehe meinen Weg und lasse die Dinge, die mich vielleicht zu sehr binden wollen und woran ich zu sehr hänge und hafte, ich lasse diese Dinge hinter uns. Oder wir lassen diese Dinge hinter uns, vielmehr. Und das bringt uns also dann in das Thema, wo wir sehr viel Gefühle investieren, wo wir nicht akzeptieren können, dass das Leben seinen eigenen Fluss hat, seine eigene Dynamik hat. Nicht nur jetzt die Beziehung zu anderen Menschen, auch alle anderen Lebensbereiche, in denen wir uns befinden. Es kann die Bereiche sein des Lebenserwerbs, wo sich Dinge verändern, wo wir einen Job verlieren, den wir gerne hätten. Und natürlich dann bezogen auf die Dinge, die uns unsere eigene Gesundheit angehen und unsere dahinschwindende Jugend angehen, da kann man manchmal etwas melancholisch werden. Ne? Eigentlich sind diese Themen oder einer der Devatutas, wie es heißt im Buddha Dhamma, der Himmelsboten, oder alle drei oder alle vier vielleicht sogar, sind eigentlich immer präsent. Ne? Die Himmelsboten sind Altern, Krankheit, Tod, und vierte ist eben symbolisiert durch einen spirituellen Mensch, durch einen Asketen oder Mönch. Jetzt ein bisschen langwierig in diese Geschichte zu gehen, aber die werden im Buddha-Dhamma als Devatuttas bezeichnet, als Himmelsboten. Also sind verkleidete Götter, die sich verkleidet haben, um uns auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam zu machen. Schaut dahin, ne? Schaut auf den Prozess des Alters, des Altwerdens, des Schwindens der Jugend und nicht mit euch verlieren in Sehnsüchten, daran, ach, wäre es doch mal schön, nochmal 20 zu sein. Ne? So was in der Art. Ne? Oder soll ich nicht mal doch noch vielleicht eine OP vornehmen lassen, um die Fältchen wegzukriegen und alles zu liften, was sich da liften lässt am Körper. Und all die anderen kuriosen Ideen Menschen heutzutage haben, um irgendwie zu verleugnen und sie einzugestehen, ja, das ist einfach der Weg der Dinge. Ne? Im Laufe der Zeit ziehen die Dinge nach unten. Ne? Die Haut fängt an zu halt, alles hängt und fällt und geht ist der Erdanziehungskraft ausgesetzt. Ne? Ist ein Naturgesetz, kann man nicht mit streiten. Ne? Wenn man jung ist, hat man vielleicht noch das Gefühl, ach na, es geht noch ein bisschen und ist noch nicht so tragisch. Aber dann kommt vielleicht Krankheit auf den Plan. Und ne, manchmal können kleine Krankheiten, schon eine Grippe oder ein Zahnschmerz oder so, können schon unglaublich intensive Gefühle auf den Plan bringen. Ne? Unangenehme Gefühle natürlich. Und dann lamentieren und sich beklagen und stöhnen und so weiter. Warum denn jetzt ausgerechnet ich? Und hoffentlich geht das schnell vorbei und so weiter. Also können da sehr, sehr schnell in einer Leidensspirale sein. Und dann die Vergänglichkeit, der Tod. Und es ist, wenn jetzt der Tod nicht unbedingt sehr nah an uns rangerückt ist, sei es, dass wir eine lebensbedrohliche Krankheit haben, oder vielleicht eben, dass wir mit Leuten zu tun haben, die das erfahren oder Menschen in Kontakt sind, die gerade starke Verlusterfahrungen gemacht haben. Wie können wir uns dem annähern, ne? Diesem Thema, ohne dabei morbide zu werden und zu denken, ah ja, es geht alles in den Bach runter am Ende, dann ist du in diesem Erdloch. Aber wer da spricht, aber wer spricht da? Ne? Wer spricht da und wer denkt, dass er oder sie in diesem Erdloch landet? Alles, was in diesem Erdloch landet, ist einfach dieser Körper. Nur der Körper endet in diesem Erdloch oder wird verbrannt oder wird sonst irgendwie beigesetzt, je nach Gepflogenheit der jeweiligen Kultur. Ich denke, vor diesem physischen Tod sterben wir ja auch oft schon sehr viele psychologische Tode, oder? Eben durch vor allen Dingen Verlusterfahrungen im Zusammenstehen mit Situationen anderer Menschen, aber auch in Bezug auf uns selbst. Ne? Wenn wir die Dynamik beobachten, die unserer Person, unserem Ego, unserer Persönlichkeit unterliegt und sehen, wie das Ego, also diese enge Auffassung von Person, Persönlichkeit, diese autonome Sichtweise bezüglich auf unsere Person und Persönlichkeit, wie uns das immer wieder in die Bedrohung bringt. Und normalerweise der unbewusste Mensch macht sich darüber keine Gedanken, ne? Versucht einfach so die auf der Ebene der Persönlichkeit sich weiterzuentwickeln, das Beste rauszuholen, sich noch weiter zu qualifizieren, fortzubilden und so weiter und im besten Lichte vor sich selbst und anderen Menschen dazustehen. Aber jetzt, wenn wir das von der Dhamma-Seite, von der spirituellen Seite anschauen, und dann gucken wir natürlich, was ist das eigentlich, was ist dieses autonome Selbst oder Ego und so weiter, und ist es eigentlich etwas, was wirklich zu förderlich ist für mich und zuträglich zu meinem Wohlbefinden führt, zu meiner Zufriedenheit? Wäre es nicht vielleicht mal eine gute Idee, das zu untersuchen, ne? Was diesen Prozess eigentlich dieser egoischen Identität, also sich das Identifizierens mit allen möglichen Prozessen, die wir erleben, mit den Gefühlsaspekten, ja, natürlich mit den Körperaspekten, mit unseren Wahrnehmungen, Erinnerungen, mit dem Denken, den Denkvorgängen und so weiter, die Willensimpulsen und mit den Eindrücken, die entstehen dadurch, dass wir durch die Sinne Dinge aufnehmen, die verarbeiten. Und überall ist immer sehr schnell, könnte man jetzt salopp sagen, das kleine Ego drin und erhebt einen Besitzanspruch. Und so heißt es eben jetzt mal ein bisschen kompakt und kurz und bündig ausgedrückt, genau das ist unser Problem, ne? Dass wir immer Besitzanspruch stellen an diese Dinge, weil wir dann sehr schnell bemerken, dass wir nicht die endgültige Kontrolle darüber haben. Also das Angenehme in diesen Erfahrungen lässt sich nicht festhalten und einfrieren oder sonst irgendwie langlebiger gestalten. Und das Unangenehme lässt sich nicht fernhalten. Wir haben es mit der ganzen Palette zu tun. Unser Ego und das kleine Ich, das kleine Selbst, stellt immer Bedingungen dar. Nur das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Und ich würde mal empfehlen, natürlich, auch gerade in diesem Retreat-Zusammenhang, so diesen Stimmen ein bisschen mehr zuzuhören und zu sehen, was wir da tun, aufgrund von welchen Prozessen und Impulsen und so weiter, Bewertungen und Gefühlen und Emotionen, dieser Eindruck des Selbst, des Egos entsteht. Was ist dafür eigentlich verantwortlich? Ja, wir brauchen jetzt gar nicht so von der philosophischen Seite daran zu gehen oder sogar auch zu sehr von der psychologischen Seite her, sondern einfach mal zu untersuchen, was ist das eigentlich, wenn wir von Ich oder Selbst oder Ego sprechen? Wie kommt dieser Prozess eigentlich zustande und was sind die Ergebnisse, die entstehen, wenn ich diesen Prozess einfach laufen lasse aufgrund meiner Gewohnheiten? Und was geschieht, wenn ich eben nicht den Gewohnheitsstrom nachgebe, sondern sage, halt, stopp, was ist das? Was passiert da gerade mit mir? Warum bin ich in dieser Haltung des Widerstands gegenüber etwas, was von seiner Natur ist, vergänglich? Wenn ich Bedingungen stelle, entsteht Leidensdruck und es hat eigentlich auch gar keine Substanz. Sobald ich den Egoanspruch löse, bemerke ich in diesen Dingen, in den bedingten Phänomenen, und damit sind wirklich alle gemeint, Licht keine Substanz. Der Substanzgehalt, den fügen wir hinzu durch unsere Identifikation, durch unsere Vereinnahmung. Dann entsteht es auch, das bin ich, oder das gehört zu mir, das ist meins. Da muss ich aber jetzt wirklich ran. Aber in diesem achtsamen Blick, wachen Blick des Gewahrseins, sieht man, nein, das ist nicht so. Das ist etwas, was wir uns suggerieren. Wir gestalten das. Wir sind Gestalter auch in dieser Form der Person, der Persönlichkeit des Egos. Und jeder Akt des Loslassens eigentlich ist für das Ego ein kleiner Tod. Das Ego mag das nicht. Das Ego mag, wenn wir es bestätigen, bekräftigen, immer wieder neu, auf neue Art und Weise erfinden und so weiter, sodass es möglichst lange leben möge. Das Ego wünscht sich Ewigkeit. Und gibt es das? Gibt es Ewigkeit in diesem Sinne? Natürlich nicht. Ne? Irgendjemand hat mal so einen saloppen Satz gesagt in diesem Zusammenhang, der es aber, denke ich, ziemlich auf den Punkt bringt. Wenn du stirbst, bevor du stirbst, dann wirst du nicht sterben, wenn du stirbst. Macht das Sinn? Versteht ihr das? Also wenn das Ego, sozusagen das Ego stirbt, bevor du den physischen Tod erleidest, dann wirst du nicht sterben, also dann wirst du also nicht in alle möglichen Aufruhr geraten, in Ängste geraten, in Panik geraten und furchtbare Bedrängnis, wenn der physische Tod naht. Du kannst also ganz gelassen dann diesem Prozess entgegensehen, einfach weil du die Einsicht gewonnen hast, dass es in der Natur der Sache ist. Diese Körper können gar nicht anders als diesen natürlichen Lauf zu unternehmen. Das kann gar nicht anders sein. Es soll nicht anders sein. Und ich meine auch, das wird nicht anders sein. Auch wenn manche Leute heutzutage sich tatsächlich damit beschäftigen, medizinische Möglichkeiten zu finden, sodass wir die Krankheit Tod ein für alle Mal ausrotten können. Das gibt wirklich Leute, die reden so. Ne? Das ist kein Witz. Tod sollte man als Krankheit bezeichnen. Wir haben nur noch nicht das technische Rüstzeug, ne, um da so ein bisschen an der Materie herumzufummeln. Nanotechnologie ist zum Beispiel schon eine sehr gute Sache. Da sind wir, können wir schon so mit kleinen Nanocomputern in den Blutstrom reingehen und können vielleicht kleine Reparaturen ausführen, sodass der Altersprozess erstmal verlangsamt wird. Und irgendwann kommen wir auch Gevatter Tod auf die Spur. Packen wir ihn und ziehen ihn raus aus dem System und bringen ihn auf den Müllhaufen der Geschichte sozusagen. Aber das wird nicht geschehen. Ne? Ich denke, es ist eine furchtbare Vision, wenn das geschehen würde. Also, ich weiß nicht, was es dann täte. Es ist eine furchtbare Vision, sich vorzustellen, dass all diese Organismen ewig leben würden, ne? Fortwährend leben würden. Das ist ja jetzt schon so schlimm. Ne? Es sind jetzt nur 7 Milliarden oder 8 Milliarden auf diesem Planeten, stellt euch mal vor. Es würde gar kein Ende geben. Es ist einfach für mich eine Gräuelvision. Von daher also vertraue ich eher in den natürlichen Lauf der Dinge, dass also wir endliche Wesen sind. Das ist Tatsache, lässt sich nicht mit streiten. Aber dass wir diese endliche Zeitspanne eben nutzen, um zu schauen, ne, können wir über die Bedingtheit von Altern, Krankheit, Tod hinauskommen. Also das, was der Buddha als Todlosigkeit bezeichnet, können wir das realisieren in diesem Leben. Und wenn wir es nicht endgültig realisieren, können wir nicht wenigstens dem annähern. So wie Patachana das auch gemacht hat. Sie hat sich erstmal angenähert durch den Stromeintritt. Und dann aber ist sie weiter dran geblieben und hat weiter praktiziert als Nonne dann eben. Und dann sind ihr auch die entsprechenden Früchte zugekommen. Und genauso eben für uns als normal Sterbliche. Eben durchaus auch diese Vision mit drin zu haben. Ich weiß, für manche Ohren mag sich das etwas ungewöhnlich anhören, ne? Die Verwirklichung des Todlosen, was ist damit gemeint, kann man sich gar nichts darunter vorstellen. Es ist nicht damit gemeint, dass man unsterblich wird, ne? Eben mit unter Zuhilfenahme von Nanotechnologie oder so, sondern etwas ganz anderes, eine Dimension, die einfach eigentlich begrifflich gar nicht besser erfassbar ist. Und der Buddha hat es deswegen auch wirklich so belassen, anstatt jetzt zu versuchen, das irgendwie noch philosophisch weiter auszuschmücken und zu erklären, dass wir begreifen, wirklich begreifen oder ergreifen können mit unserem Verstand, was er damit meint. Sondern er hat darauf hingewiesen, es gibt in diesem Leben, es gibt das Ungeborene, Ungeschaffene oder eben das Todlose. Denn wenn es das Ungeborene, Ungeschaffene und Todlose nicht gäbe, dann gäbe es keinen Trennen von das, was geboren ist, was geworden ist, geschaffen ist und was eben dann auch dem Tod ausgeliefert ist. Aber weil es eben das Todlose gibt, deswegen gibt es einen Entrinnen aus diesen Bereichen. Und damit belässt er uns. Ne? Weiter wird das nicht ausgeführt. Es gibt natürlich andere Umschreibungen. Ne, Nibbana wird hier in der kleinen Lesung erwähnt, die ich vorgelesen habe. Oder es werden auch durchaus sehr positive Dinge dargestellt. Ne? Der verlässliche Frieden, der endgültige Frieden, die endgültige Glückseligkeit und so weiter, sehr positive Ausdrucksmöglichkeiten. Aber da wir generell so gepolt sind, dass wir oft eben uns nach solchen Dingen sehnen, gerade in der spirituellen Praxis, nach besonderen spirituellen Zuständen, eben nach glückseligen Zuständen. Und die können sich natürlich auch einstellen. Und dann ist es überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil, es ist was Gutes, wenn es passiert. Nur eine kleine Gefahr lauert daran, dass wir eben dann sehr schnell wieder egoische Energie investieren und daran haften und hängen und einfach uns nicht davon lösen können, vom Wohlbefinden, sagen wir mal, erlauchter und erhabener Gemütszustände. Aber die Glückseligkeit, die der Buddha im Zusammenhang mit Nibbana erwähnt, ist also eine endgültige. Es ist kein Zustand, ein temporärer Zustand, der entsteht und vergeht, sondern es ist ein Level, könnte man sagen, ein Stadium, was ein erwachter Mensch erreicht hat, von dem es dann auch kein Zurück mehr gibt. Man könnte auch sagen, es ist das Endresultat unserer spirituellen Evolution. Evolution geht immer vorwärts, und vorwärts und vorwärts. Und irgendwann kommt sie an ihren Höhepunkt. Vielleicht nicht so ein ganz so gutes Beispiel, weil die Evolution jetzt auf der materiellen Ebene immer weitergeht und wir wissen nicht genau, wo das hingeht. Geht wahrscheinlich innerhalb des bedingten Daseinszusammenhangs, des Daseinskreislaufes vielleicht sogar voran. Aber die spirituelle Evolution hat mit dem Nibbana, mit dem Todlosen ihr Ende. Damit ist es Ende. Es ist das Kamma, wenn wir das Kamma gewirkt haben, was zum Ende, zum Kamma führt, wie gestern Abend erwähnt, mit einem achtfachen Pfad eben entfaltet haben, dann ist das die letztendliche Realisation.